Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W?
Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air.
Hi, ihr hört den Südnordfunk, die monatliche Magazinsendung vom IZ3W. Entweder live am 4. Juni um 16 Uhr auf Radio Dreieckland, auf der Frequenz 102.3 MHz oder wann anders im freien Radio eurer Wahl oder online. Ich bin Selina und moderiere die heutige Sendung.
Zusammen mit mir, ich bin Antonia und heute in der Sendung erwarten euch mal wieder ein paar Beiträge zur ostafrikanischen Rohölpipeline ECOP. Wegen der wird gerade vor dem ostafrikanischen Gerichtshof geklagt und über diese und weitere Klimaklagen geht es in einem Beitrag. Außerdem geht es heute viel um das Thema Wasser. Auch wegen der Pipeline verlieren Fischereigemeinden an der Küste Tansanias ihre Einkommens- und Nahrungsgrundlagen. Und wir starten aber mit einem Beitrag über Wasserkämpfe in Kolumbien.
Ja, wie auch überall anders auf der Welt spielt in Lateinamerika Wasser auch eine zentrale Rolle. Und dort kämpfen Aktivistinnen für die Wasserrechte von Natur und Menschen. Kämpft wird zum Beispiel um einen Megastaudamm in Costa Rica zu verhindern oder um die Rechte des kolumbianischen Flusses Atrato vom Verfassungsgericht, dass die anerkannt werden. Wir haben uns gefragt, welche politisch-juristischen, aber auch sozialen und spirituellen Motive stehen dahinter und wie sehen solche Kämpfe konkret aus? Und gibt es so etwas wie ein Wesen des Flusses? Darüber haben wir mit der Menschenrechtsaktivistin und Anwältin Jimena González gesprochen. Sie setzt sich intensiv mit der Bedeutung und den Rechten der Flüsse in Kolumbien auseinander. Jimena González hat über 15 Jahre mit indigenen Schwarzen und kleinbäuerlichen Gemeinden zusammengearbeitet, um Territorien und Flüsse vor Gericht und außerhalb zu verteidigen. Sie forscht aktuell für ihre Doktorarbeit zu Umweltkonflikten, Extraktivismus, Menschenrechten und nichtmenschlichen Rechten und zu sozialen und legalen Mobilisierungen in Kolumbien und Guatemala. Eva Gutensohn vom Südnordfunk hat Jimena González in der Katholischen Akademie in Freiburg bei der Veranstaltung Kämpfe um Wasser in Lateinamerika getroffen.
Me querían matar mis enemigos, pero vivo estoy. Descargas nucleares hirieron su entraña,
pero vivo estoy.
Mercurio y petróleo ensuciaron sus aguas,
pero vivo estoy.
Mis padres y hermanos bebieron, murieron,
pero vivo estoy.
Ja, ich spreche jetzt hier mit Jimena González. Es geht um Wasserkämpfe, vor allem in Kolumbien. Wir hatten eben auch einen Workshop und in dem Workshop hast du, glaube ich, gesagt, dass die Flüsse kolonisiert werden oder wurden. Was genau ist damit gemeint?
La colonización en América Latina.
Die Kolonisierung in Lateinamerika, aber auch in anderen Kontinenten wie Afrika, begann über die Flüsse. Das waren quasi das Eindringen ins Kontinent geschah über die Flüsse.
Pero además en nuestros contextos el agua era pensada de diferente manera.
Hinzu kommt, dass in unserem Kontext einfach Wasser anders gedacht wurde. Es waren einfach andere Werte damit verbunden mit dem Wasser oder Gebrauch oder Beziehungen schlussendlich.
Estamos hablando de relaciones prácticas y visiones.
Also wir reden hier von Beziehungen, die sehr praktisch sind. Sie können sehr materiell, aber auch spiritueller Art sein.
Por ejemplo, en el río Atrato, que es el río que conozco.
Ein Beispiel, der Fluss Atrato, das ist den, den ich am besten kenne in Kolumbien, der wird einfach nicht als einfach als eine Ressource oder als ein Objekt angesehen. Es ist wirklich ein Wesen, es hat eine Existenz und es ist ein Ort, mit dem man zusammenlebt. Es ist der Ort, wo sich die Menschen und ihre ganze produktive Aktivität auch rundherum organisieren.
Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen konkretisieren, wie die Bevölkerung, vor allem die indigene Bevölkerung, mit diesem Wesen des Flusses verbandelt ist, zusammenhängt. diese Interdependenz?
Bueno, lo primero es que no se trata solo de pueblos indígenas, sino de pueblos afrocolombianos, comunidades negras.
Also, es geht hier nicht so sehr um indigene Gemeinschaften, sondern tatsächlich afrokolumbianische. Das sind die, die eigentlich hier in diesem Fluss diesen bevölkert haben. Und die Art und Weise, wie sie sich am Fluss entlang organisiert haben, wie sie diese Achse im Prinzip bevölkert haben, darum kommt es an. Der Fluss ist schlussendlich ihre Nahrungsquelle. Es ist auch der Ort, an dem sie ihr Gesundheitswesen organisieren, aber auch sowas wie die Freizeit und schlussendlich auch Spiritualität. Pero la conciencia vivió martillándome. Y aunque cavaron mi tumba y tres días con sus noches, a mí me velaron. Alegre y vivo estoy, porque mi madre en un acto supremo de amor.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wird der Fluss sozusagen vermenschlicht oder ist es eher was im religiösen Sinne angebetet wird, gehuldigt, verehrt, weil die Menschen eben auch abhängig sind von dem Fluss und deswegen ihn auch bewahren und schützen wollen und eben nicht ausbeuten? Und du hast auch eben von diesem Wesen des Flusses gesprochen. Also worin besteht dieses Wesen?
El río es un ser al que se respeta. El río es un ser al que se observa, al que se le escucha. El río siente.
Also der Fluss als Wesen ist ein Wesen, das man eben respektiert. Dieses Wesen wird beobachtet, man hört ihm genau zu. Der Fluss, man muss ihn auch fühlen. Man muss genau auf die Änderungen, zum Beispiel wenn mehr Wasser oder weniger Wasser da ist, auf diese Änderungen genau achten, weil das hat einen starken Einfluss auf die Produktion von Sachen oder auf das Fischen oder so. Man muss sich auch beim Fluss bedanken, Tribut leisten. Die Menschen bringen zum Beispiel auch Blumen dahin oder bedanken sich. Und klar, das ist schlussendlich eine religiöse Dimension. Und auch als Ergebnis von der Kolonialisierung, da wurden auch sehr viele Feste oder Heilige wurden schlussendlich, alle religiösen Feste wurden auch am Fluss gefeiert.
Und eine Forderung ist ja eben auch, dass der Fluss ein juristisches Subjekt wird, also dass er aktive Rechte bekommt. Natürlich kann er sie nicht selber einklagen, sondern es braucht die Menschen, die es für ihn tun. Es ist erstmal erstaunlich, dass ein Element, ein Gegenstand, also nicht Mensch, ein juristisches Subjekt sein soll. Wie begründest du das? Also auch, wie kann man das juristisch begründen?
El río con derechos es una invención humana que responde a la necesidad de crear nuevas figuras para intentar detener la destrucción en la que vivimos.
Also schlussendlich ist es natürlich eine menschliche Erfindung, sowas wie dem Fluss Rechte zu geben. Und in deren Fall war es auch nicht etwas, das sie also gefordert haben. Es war ein Ergebnis schlussendlich von ihrem Kampf, wo es hauptsächlich darum ging, die Zerstörung aufzuhalten. Genau, und das war schlussendlich eine neue legale Form, die sich daraus ergeben hat. Und es wirft einfach neue Fragen auf. Was, wenn es eben nicht immer nur Rechte für die Menschen sind, sondern eben Rechte für Sachen, die uns einfach als wichtig erscheinen?
Aber dann ist schon die Bedingung für diese Rechte, dass sie am Ende den Menschen helfen und nützen. Oder wäre es auch vorstellbar, dass die Rechte des Flusses schwerer wiegen als Menschenrechte?
Han surgido como categorías distintas, derechos humanos y derechos para los no humanos.
Also diese verschiedenen Kategorien, eben Rechte jetzt für Menschen und Rechte für Nicht-Menschen, sind Kategorien, die schlussendlich von uns Menschen entstanden sind.
Viva, viva la vida, viva, que viva el amor. Kannst du vielleicht mal ein Beispiel nennen für solche aktivistischen Kämpfe um das Wasser, also Wege für das Wasser zu kämpfen und ja, wie die Bevölkerung das wirklich so konkret dann umsetzt, in welcher Aktionsform zum Beispiel oder in welchen politischen Forderungen?
Un ejemplo concreto se dio en el año 2011, tal vez. Los grupos paramilitares controlaban toda la cuenca del río Atrato. Las comunidades no podían pescar.
So ein konkretes Beispiel, das mehr oder weniger um das Jahr 2011 entstanden ist. Da war es so, dass der Fluss einfach sehr stark von Paramilitärs kontrolliert war, also der ganze, das ganze Tal rund um den Fluss. Und die afro-kolumbianischen Gemeinschaften konnten eben nicht einfach mal dahin gehen und fischen oder sich entlang des Flusses frei bewegen. Das heißt, sie haben sich zusammen organisiert und haben sowas wie eine Karawane organisiert. Und alle Gemeinschaften, die auch von den Nebenflüssen kamen, haben sich dann zusammengeschlossen, um einfach als größere Gruppe aufzutreten und haben dann so weiße Fahnen getragen und haben einfach als Gemeinschaft haben sich, also schlussendlich ging es darum, Frieden herzustellen. Und sie haben dann dazu eingeladen, sowas wie eine Deklaration zu machen, also ein Statement, und haben sehr viele Institutionen und Akteurinnen eingeladen. Und diese Deklaration hieß Un buen trato para el río Atrato. Das ist natürlich ein Wortspiel, das lässt sich jetzt schlecht übersetzen, aber sowas wie lass uns den Atrato-Fluss richtig behandeln. Und schlussendlich war es eine Bildung einer größeren Allianz und der ganzen Bewegung auch eine gemeinsame Stimme zu geben, um wieder Zugang zum Fluss zu kriegen.
Was wäre deiner Meinung nach die ideale Nutzung des Flusses und des Wassers vor Ort?
El río es libertad. El río es movimiento. El río es alimento.
Der Fluss ist Freiheit, der Fluss ist Bewegung, der Fluss ist auch Nahrungsquelle. Die Menschen und der Fluss ist schlussendlich nur eins und es geht darum, diesen Respekt wieder zu bekommen. Der Fluss ist nicht so eine Einheit, die außerhalb der Menschen liegt. Es geht darum, in diesem Kampf wieder festzustellen, eben, dass wir eins sind.
Pero no lo respetamos y creo que podemos.
Muchas, muchas gracias, Jimena González.
Das war ein Beitrag von Eva Gutensohn, ein Gespräch mit Jimena González zu aktivistischen Wasserkämpfen in Kolumbien und der Bedeutung und den Rechten der Flüsse. Wir hören jetzt noch eine Musikempfehlung von Jimena, Balmonto von La Muchacha aus Kolumbien.
Pa'l monte, me empacaré en el bolsillo, cuatro lunas, un naranjo y...
An der Küste von Tansania. In Tanga wird aktuell ein Tiefseehafen gebaut, um das Rohöl, das aus der EACOP-Pipeline dort ankommt, in die Welt zu verschiffen. Julia Reif aus der Süd-Nordfunk-Redaktion hat mit Richard Senkondo gesprochen, einem Menschenrechts- und Umweltaktivisten aus Tansania, und mit mehreren FischerInnen, deren Lebensgrundlagen durch den Bau beeinträchtigt werden. Sie berichten von zurückgehenden Fischbeständen, Lärm durch Bohrungen, chemischen Lecks und unzureichenden Entschädigungen für ihr Land.
Ich benutze an dieser Stelle ein Wort auf Swahili, nämlich Bahari Michafuka. Ins Deutsche übersetzt bedeutet das so etwas wie: Der Ozean wurde entstellt, und zwar durch häufige Bohraktivitäten, weil Total Energies gerade ein Ölterminal im Ozean baut.
Das berichtet Joyce Juma, eine der vier FischerInnen aus der Region Chongoleani im Süden Tansanias, mit denen wir gesprochen haben. Dort, in der Nähe der Stadt Tanga, wird aktuell ein Tiefseehafen erweitert, um das Öl aus der East African Crude Oil Pipeline, kurz EACOP, auf Tanker zu verladen und abzutransportieren. Das Leben der FischerInnen hat sich grundlegend verändert, seit Total Energies, eines der zentralen Unternehmen hinter der Pipeline, in ihr Dorf kam und ihr Land aufkaufte. Fischer Pandu Makame beschreibt, wie sein Leben aussah, bevor der Bau der EACOP-Pipeline begann.
Pandu Makame, Hujina, im Wovi.
Ich beginne meinen Tag normalerweise zwischen 5 und 6 Uhr morgens, wenn ich die Netze vorbereite. Wenn ich mit den Fischernetzen fertig bin, breche ich von der Anlagestelle auf, um mit dem Fischen zu beginnen. Normalerweise bin ich etwa 5 bis 7 Stunden auf dem Wasser, und gegen Mittag kehre ich zu den Anlegestellen zurück. Dort verkaufe ich den Fang. Wir benutzen eine lokale, traditionelle Technologie zum Fischen. An einem guten Tag kommen wir mit 4 bis 5 Eimern Fang nach Hause. Das hängt aber insbesondere von Wind und Wetter ab, weil wir keine mechanisierten Boote haben, sondern Segelboote. Wenn sich der Wind legt oder es einen Sturm gibt, dann ist das natürlich eine Katastrophe.
Wenn die Fischer mit ihrem Fang zurückkehren, stehen im Hafen Fischhändlerinnen bereit, die die Fische den Fischern abkaufen und auf den Märkten verkaufen. Joyce Juma erzählt von ihrem Arbeitsalltag, der von dem Fang der Fischer abhängt.
Normalerweise beginnt mein Tag zwischen 10 und 13 Uhr, je nachdem, wann die Fischer zurück in den Hafen kommen. Wenn es ein guter Tag ist, kaufe ich ihnen 3 bis 4 Eimer mit Fischen ab. Aber manchmal, wenn es ein schlechter Tag ist und die Fischer nichts gefangen haben, habe ich nur einen oder gar nichts. Dann verarbeite ich die Fische und bringe sie auf den Markt. Wenn sich das Zeitfenster der Fischer verschiebt, verbringe ich zu viel Zeit dort, und dann kann ich mich nicht mehr so gut um die Kinder und älteren Menschen zu Hause kümmern.
Seit Ende 2022 ist dieser Alltag nicht mehr möglich. Die FischerInnen mussten ihr Dorf für den Bau der Pipeline verlassen. Dann, Anfang 2023, haben die Bohrungen für den Ausbau des Tiefseehafens in Tanga begonnen, um das Öl aus der Pipeline weitertransportieren zu können. Joyce Juma berichtet von Bohrungen und vermeintlichen chemischen Lecks beim Bau des Terminals.
Direkt an der Küste wird viel gebohrt. Dort wird der Ölterminal gebaut, um das Öl zu lagern, das aus der EACOP-Pipeline im Hafen ankommt. Wir vermuten, dass der Fischfang aufgrund der häufigen Vibrationen tatsächlich kleiner geworden ist. Die Vibrationen wirken wie ein Erdbeben. Dadurch werden die Brutstätten der Fische zerstört, denn diese befanden sich rund um die Mangroven entlang der Küste und nicht in den tiefen geschützten Gewässern. Alles ist sehr chaotisch geworden. Abgesehen von meiner Aktivität als Fischhändlerin fische ich auch Tintenfische. Dafür muss ich sehr tief ins Wasser tauchen, denn die Tintenfische bleiben normalerweise in Höhlen. Diese bunten Höhlen sind auch die Brutstätte der Fische. Aber wir vermuten, dass Total Energies während der Bohraktivitäten auch Chemikalien ins Wasser abgelassen hat, sodass die Brutstätten weiß geworden sind. Sie locken keine Fische mehr an. Ich kann nicht mehr so tief tauchen, weil der Lärm der Bohrungen meinen Kopf zum Dröhnen bringt und ich durch das sich bewegende Wasser nichts mehr sehen kann. Früher konnte ich mich an den bunten Korallen orientieren, um die Tintenfische zu finden. KleinfischerInnen wie ich, die mit traditionellen Fangmethoden wie zum Beispiel Pfeilen fischen, fangen jetzt also viel weniger Tintenfische.
Für Joyce Juma bedeutet das fossile Großprojekt weniger Fische und ein unsicheres Einkommen.
Außerdem wurden sie und die anderen FischerInnen von ihrem Land vertrieben, auf dem sie zusätzlich einige Nahrungsmittel angebaut hatten. Stattdessen werden auf dem Land jetzt Häuser für die ArbeiterInnen an der Pipeline gebaut. Wir wollten von den FischerInnen wissen, wann habt ihr das erste Mal vom anstehenden Großprojekt gehört? Wer hat sich an euch gewendet?
Ende 2017 oder Anfang 2018 haben wir das erste Mal davon gehört, dass unser Land von dem Bau der Pipeline und den Landkäufen betroffen ist. Es gab nur ein einziges Treffen mit Total und dem staatlichen Ölunternehmen Tanzania Petroleum Development Corporation. Das hat bei dem Treffen einfach so verkündet, dass ein Investor das Land übernehmen will. Viele Leute haben bei den Versammlungen protestiert und gesagt, sie könnten ihr Land nicht aufgeben. Letztendlich hat die Regierung verkündet, dass sie für jeden Acker Land 2 Millionen Tansania-Schilling als Entschädigung zahlen würden, ungefähr 600 US-Dollar. Aber Chongoleani liegt sehr nah an der Stadt Tanga und hier sind die Grundstückspreise normalerweise sehr hoch. Man kann derzeit kein Stück Land bekommen, nicht einmal für 5 Millionen. Das hat uns wirklich verärgert. Jetzt sind wir vor allem von der Fischerei abhängig, weil wir kein Land mehr in der gleichen Größe bekommen können. Denjenigen aus dem Dorf, die Vieh gehalten haben, fehlten irgendwann die Flächen, auf denen sie ihr Vieh weiden lassen konnten. Also verkauften sie ihr Vieh und wieder andere beschlossen, weiter raus aufs Land zu ziehen, um mit der Viehhaltung weiterzumachen. Andere zogen von den ursprünglichen Fischfanggebieten in andere Regionen. Das heißt, sie sind weit weggezogen, um weiter leben und arbeiten zu können.
Die DorfbewohnerInnen mussten ihr Dorf verlassen. Sie mussten für die Ölaktivitäten weichen.
Auf unserem ehemaligen Land ist sehr viel los. Viele Fahrzeuge sind unterwegs. In den meisten Teilen der besetzten Gebiete werden Ölreservoirs gebaut. Aber sie bauen auch Häuser für MitarbeiterInnen, die am Bau des Hafens und der Pipeline beteiligt sind.
Die DorfbewohnerInnen hatten überlegt, vor Gericht zu ziehen. Doch die RegierungsvertreterInnen haben ihnen versichert, dass sie vor Gericht keine Chance hätten, da laut den Gesetzen in Tansania das Land offiziell nicht ihnen gehört, sondern dem Präsidenten. Richard Sinkondo ist der Direktor der Organisation für gesellschaftliches Engagement in Tansania und unterstützt die FischerInnen. Er plädiert dafür, dass die Gesetze zum Landbesitz geändert werden, um Landvertreibung bekämpfen zu können.
Wir wünschen uns also, dass die Gesetze Tansanias Land als Privateigentum zulassen würden, damit so etwas nicht noch einmal passiert und Menschen willkürlich von ihrem Land vertrieben werden können. Es besteht ein dringender Bedarf, die Gesetze zu ändern und den Menschen die Vollmacht zu geben, das Land vollständig zu nutzen, um nicht alles Land unter das Treuhandsiegel der Regierung zu stellen. Denn wenn wir nichts ändern, werden sie beim nächsten Mal mit einem anderen Projekt kommen. Und die Menschen werden auf ähnliche Probleme stoßen, wie sie sie jetzt erlebt haben.
Der Widerstand in Tansania formiert sich nicht nur vor Gericht, sondern vor allem auch in Zusammenarbeit mit der Stop ECOP-Kampagne. Ich habe Richard gefragt, wie sie diesen Widerstand aufbauen.
Es gibt mehr als 1000 KleinfischerInnen, die keine mechanisierten Boote für ihre Fangtätigkeit nutzen und die in der Regel unzufrieden mit diesem Projekt sind. In der Region von Chongoleani sind es mehr als 200 Menschen, die teilweise vertrieben wurden und jetzt gemeinsam die Stop EACOP-Kampagne unterstützen. In Tansania gibt es also aktive Bewegungen und Gemeinden, mit denen wir viel Widerstand geleistet haben. Im Rahmen der Stop EACOP-Kampagne verfolgen wir also hauptsächlich zwei Ziele. Unser Hauptziel ist es, die Pipeline ernsthaft zu stoppen. Aber wir versuchen auch, die ungerechten Aktionen zu verlangsamen. Im Juli letzten Jahres haben wir einen rechtlichen Hinweis an die Institutionen hinter der Pipeline geschrieben, an Total Energies, EACOP, Tansania Petroleum Development Corporation und das chinesische Ölunternehmen CNOOC. Davor hatte ich mehr als 100 Anrufe direkt aus verschiedenen Regionen bekommen. Nicht nur aus Tanga, sondern aus 8 weiteren Regionen, die von EACOP betroffen sind. Die Menschen baten mich um Hilfe, weil die tansanische Regierung sie aufgefordert hatte, ihr Land sofort zu räumen. Aber im Juli haben die meisten Menschen, die Landwirtschaft betreiben, Feldfrüchte gepflanzt, wie Maniok und Bohnen, die normalerweise 8 bis 9 Monate brauchen, bis sie geerntet werden. Die Regierung sagte also, sie hätten nur 3 Wochen Zeit und sollten dann ihre Gebiete räumen. Das bedeutet, dass sie all unsere Ernten verlieren würden, die noch nicht reif waren. EACOP hat auf unsere Mitteilung reagiert. Sie haben endlich eine Stelle eingerichtet, bei der die Menschen ihre Beschwerden vorbringen konnten. Wir waren sehr erfolgreich, denn es ist uns gelungen, mehr als 5000 Projektbetroffenen zu helfen, die eigentlich vertrieben werden sollten. EACOP und die tansanische Regierung waren schockiert über unsere Mitteilung und haben die Räumung verlangsamt. So konnten die betroffenen BewohnerInnen ihre Ernte retten.
Trotz dieser Erfolge von Richard, seinem Team und den Betroffenen bleibt ein Stopp des Ölprojekts noch Wunschdenken. Wie Richard im weiteren Verlauf des Interviews erzählt, gibt es weitere Ölvorkommen im Indischen Ozean, die derzeit an internationale Unternehmen verkauft werden. Für Richard bedeuten die Zukunftspläne mit fossilen Projekten, dass es noch dringender wird, mit Menschen vor Ort und in anderen Ländern zusammenzuarbeiten, um weitere Mensch- und Umweltschäden zu verhindern.
Pipeline EACOP, die das Leben der FischerInnen in Tansania verändert, ist ein fossiles Energieprojekt, sowohl in Tansania als auch in Uganda, das international finanziert wird und das inmitten der Zeiten der Klimakrise, die bis zur Mitte des Jahrhunderts zum wichtigsten Faktor für den Verlust der biologischen Vielfalt werden könnte. Das hat das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung im April bekannt gegeben. Und trotz vieler Konferenzen und politischer Pläne gibt es zahlreiche Entwicklungen, die sowohl eine Klimakrise als auch die Biodiversitätskrise beschleunigen. Dazu gehört die Finanzierung fossiler Projekten, wie für die EACOP-Pipeline. Und auch bei dieser Pipeline steht die Artenvielfalt auf dem Spiel. Hier schreitet der Bau einer Rohölpipeline voran, die ab 2025 Öl von Uganda nach Tansania in den Hafen von Tanga transportieren soll. Mit dem Bau des 1443 Kilometer langen Korridors werden artenreiche Ökosysteme stark in Mitleidenschaft gezogen. Doch Total Energies, der französische Energieriese und Hauptanteilseigner des Projekts, spricht viel über Umweltschutz, kündigt einen Nettogewinn des Erdölprojekts für die biologische Vielfalt an und propagiert eine emissionsarme Ölförderung. Mehr dazu in den folgenden EACOP-Schlagzeilen und Hintergründen.
Headlines and background information.
Schlagzeilen und Hintergründe rund um die East African Crude Oil Pipeline. Das fossile Megaprojekt der ostafrikanischen Rohölpipeline.
A fossil megaproject in Uganda and Tanzania.
Der Energieriese Total Energies engagiert sich im Umweltschutz. Im April 2024 berichtet Total Energies auf der eigenen Website, im Kontext der EACOP seien Begleitprojekte auf den Weg gebracht worden, die einen, Zitat, positiven Nettoeffekt auf die biologische Vielfalt haben.
Der Energieriese Total Energies ist mit 62% Hauptanteilseigner am Projekt der ostafrikanischen Rohölpipeline mit zahlreichen Ölförderfeldern am Albertsee. Laut dem Climate Accountability Institute ist das eine Kohlenstoffbombe. Total Energies will dazu beitragen, das Parkpersonal bei den Murchison Falls, einem artenreichen Nationalpark, um 50% zu erhöhen. Zudem möchte der Energiekonzern ein Programm zur Wiedereinführung des Spitzmaul-Nashorns in Uganda unterstützen, in Partnerschaft mit der Wildnisbehörde. Total Energies arbeitet zudem mit der Weltnaturschutzunion IUCN zusammen, International Union for Conservation of Nature, um den Schutz von Schimpansen zu integrieren. Dafür sollen Wälder als Lebensraum geschützt und erhalten werden, heißt es.
Der Begriff positiver Nettoeffekt auf die biologische Vielfalt ist irreführend. Zum einen wird nicht erwähnt, wie viele Quadratkilometer Land der Förderung des Erdöls und dem Bau der Pipeline sowie des 30 Meter breiten Korridors für diese Pipeline zum Opfer fallen werden, und zwar über 1443 Kilometer. Allein in dem Gebiet Tilenga liegen 400 Ölquellen und 130 davon befinden sich im Murchison Falls Nationalpark. Benachbart liegt der Budongo-Wald. Hier lebt eine der größten Schimpansengruppen weltweit. Auch durch seine Ausläufer wird eine Straße gezogen. Insgesamt werden rund 2000 Quadratkilometer Wald für das ICOP-Projekt gerodet.
Mehr Personal für den Park macht den Verlust der Fläche nicht wett. Asphaltstraßen durchschneiden das Gebiet und könnten die Bewegung einiger Tierarten erschweren. Die Folgen des Lärms und vor allem die Risiken der Ölförderung sowie die Einschnitte in komplexe und empfindliche Ökosysteme sind mit einem Programm für Spitzmaulnashörner nicht gut zu machen.
Leistungsstandards der International Finance Corporation. Total hat sich bereit erklärt, die Leistungsstandards der International Finance Corporation, IFC und Weltbank für seine Projekte Tilenga und der ostafrikanischen Rohölpipeline zu erfüllen. Die nun versprochenen Kompensationen sind im Zuge dieses Versprechens zu werten.
Bei den Leistungsstandards der International Finance Corporation handelt es sich um ein freiwilliges Risikomanagement von Umwelt- und Sozialrisiken. Dieses Rahmenwerk wird von fast allen Finanzinstituten weltweit genutzt. Der IFC-Leistungsstandard 6 hat sich sowohl auf Unternehmens- als auch auf Regierungsebene als besonders wirksam erwiesen, wenn es darum geht, den Verlust von biologischer Vielfalt infolge von Bergbau, Kohle-, Gas- oder Ölförderung auszugleichen. Erstellt wird dann ein sogenannter Ausgleichsplan oder Kompensationsplan. Unvermeidbare Eingriffe in die Natur sollen an anderer Stelle wieder gut gemacht werden.
Die ProjektbetreiberInnen der ostafrikanischen Rohölpipeline wollen mit den Ausgleichsplänen, in diesem Fall den Rangern und dem Programm für einzelne Arten, vor allem KreditgeberInnen und Finanzgeber davon überzeugen, dass etwaige Risiken durch Kompensationen abgedeckt sind.
Die Heinrich-Böll-Stiftung schreibt, Total behauptet in seinem Biodiversitätsausgleichsplan, die lokale Landnutzung der Bevölkerung sei für die Verschlechterung der biologischen Vielfalt verantwortlich. Das Unternehmen verspricht, dass das Kompensationsprojekt diese Verschlechterung stoppen und sogar einen Nettogewinn für die biologische Vielfalt bringen wird. Kompensationsprojekte ermöglichen es Konzernen wie Total, die Zerstörung von Hotspots der biologischen Vielfalt als eine Win-Win-Situation darzustellen. Doch diese Strategie birgt zahlreiche weitere Risiken.
Was, wenn eine Fläche, die heute als Ausgleich oder Ersatz für den unvermeidbaren Verlust von biologischer Vielfalt in einem Gebiet vorgesehen ist, in Zukunft für ein Unternehmen von wirtschaftlichem Interesse wird? Dann kann ihre Zerstörung, zumindest potenziell, ebenfalls genehmigt und finanziert werden, indem versprochen wird, ein zweites Mal auszugleichen. Die Fläche, die das Unternehmen jetzt in Anspruch nehmen und zerstören möchte, würde somit wiederum ersetzt. Das Instrument der Kompensation der biologischen Vielfalt durch Ausgleichsflächen ermöglicht somit eine fortwährende Zerstörung anstelle eines zuverlässigen Schutzes der biologischen Vielfalt.
Emissionsarme Ölförderung. 22. April 2024. Philipp Grouet, der Generaldirektor des Unternehmens Total Energies EP, kurz TEPU, bekräftigte während seiner Rede auf der 9. Öl- und Gaskonferenz in Kampala, afrikanische Länder wie Uganda hätten das Recht, ihre Öl- und Gasreserven verantwortungsvoll zu entwickeln, auch inmitten der weltweiten Bemühungen um eine Dekarbonisierung. Er sagte:
Bei einer gerechten Energiewende geht es um das Recht afrikanischer Länder wie Uganda, ihre Öl- und Gasressourcen zu erschließen. Wir verpflichten uns, dies auf eine nachhaltigere Art und Weise zu tun, als dies anderswo der Fall war.
Grouet hob die Erfolgsbilanz von TEPU hervor, zu der auch eine Verringerung der Kohlendioxidemission gehört. Die Vorzeigeprojekte Tilenga und Kingfisher stoßen nur 13 Kilogramm Kohlendioxid pro gefördertem und transportiertem Barrel Rohöl aus, heißt es. Damit lägen sie weit unter dem Branchendurchschnitt von 33 Kilogramm.
Bei dieser Berechnung werden mehrere Emissionsquellen jedoch nicht berücksichtigt, die mit der Erschließung und der Förderung von Ölfeldern verbunden sind, heißt es in einem Bericht des Climate Accountability Institute. Dieses bezeichnet die ostafrikanische Rohölpipeline als Kohlenstoffbombe.
Das Climate Accountability Institute errechnete zusätzlich die Emissionen aus der Raffinierung, also der Weiterverarbeitung von ugandischem Rohöl zu kohlenstoffhaltigen Fertigbrennstoffen. CO2-Emissionen aus dem Raffineriebetrieb, in der Regel Erdgas und eingekaufter Strom, können beträchtlich sein, insbesondere bei wachshaltigem, mittelschweren Rohöl, das in den Lake Albert-Ölfeldern gefördert wird. In dem Bericht heißt es zu den nicht erfassten Emissionen weiter:
Nicht berücksichtigt wurden zum Beispiel flüchtiges und abgefackeltes Methan sowie Treibstoff, der bei der Planierung von Straßen und dem Ausbau von Flugplätzen verwendet wird oder beim Bau zuleitender Pipelines zum Sammelpunkt in Hoima. Des Weiteren blieben unberücksichtigt Bohrungen, Ölverarbeitung, Öllagerung, Beheizung von Rohöltanks und damit verbundene Emissionsquellen.
Tepu hat Emissionen aus dem als Flaring and Venting bekannten Abfackeln bzw. Ablassen von Methan, einem starken Klimagas, sowie anderen Begleitgasen bei der Ölförderung demnach nicht mitberechnet. Zudem wurde die Verbrennung der raffinierten Endprodukte, die das Gros der Emissionen und damit der Klimabelastung darstellen, von der Erdölfirma Tepu nicht erwähnt. Sie fallen auf die Konten der Länder, die das Rohöl importieren. Eine für die Klimabelastung aussagekräftige Angabe wäre der Ölklimaindex OCI+, der Treibhausgasemissionen einzelner Öl- und Gasressourcen entlang des gesamten Lebenszyklus abschätzt. Von der vorgelagerten Förderung und Verarbeitung über die Raffinerie bis hin zum nachgelagerten Transport und Endverbrauch.
In Widerspruch zu der enormen Klimabelastung der Rohölpipeline bekräftigte der Generaldirektor des Unternehmens im April auf der Öl- und Gaskonferenz in Kampala nochmals das unerschütterliche Versprechen von Total Energies, die Energiewende in Uganda zu unterstützen. Er betonte, dass das Unternehmen bestrebt sei, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen und eine nachhaltige Entwicklung in den Regionen zu fördern, in denen es tätig ist.
Zusammengestellt hat diese Nachrichten Martina Backes. Und die ersten drei Teile unseres Newsblogs zum fossilen Megaprojekt der ostafrikanischen Rohölpipeline sowie den eben gehörten vierten Teil findet ihr mit Skript auf unserer Homepage iz3w.org. Und dort findet ihr auch umfangreiche Quellen. Jetzt gibt es ein bisschen Musik von Serena Assumpção Nana. Es ist ein Lied, in der die Sängerin eine Wassergöttin besingt, die in der afro-brasilianischen Kultur verehrt wird. Nana, mein Nana, okay.
Matas é água benta, nos rios é flecha ligeira. Nas matas é água benta, nos rios é flecha ligeira. Nas matas é água benta, nos rios é flecha ligeira. Nas matas é água benta, nos rios.
Auf dem afrikanischen Kontinent gibt es bis zu 600 Vorhaben mit dem Ziel, die dortigen Öl- und Gasreserven zu erschließen. Über die Bedeutung von Klimaklagen im Kampf gegen Vertreibung und Menschenrechtsverletzungen, die solche Projekte oft mit sich bringen, haben wir mit Lucien Limacher gesprochen, dem Rechtsexperten der Menschenrechts- und Umweltorganisation Natural Justice. Die Klage gegen die ostafrikanische Rohölpipeline ECOP vor dem ostafrikanischen Gerichtshof ist eine solche Klima- und Umweltklage mit dem Ziel, dem Ausbau der Fossilindustrie entgegenzuwirken. Die Klage wurde 2020 eingereicht. Das war drei Jahre, nachdem die offiziellen Verträge für das fossile Megaprojekt ECOP in Uganda und Tansania unterschrieben wurden. Zu den KlägerInnen gehören AFIEGO, das Africa Institute for Energy Governance, Natural Justice Kenya und das tansanische Strategic Litigation Center, SLC. Lucien Limacher und Dickens Kamugisha von AFIEGO aus Uganda haben in einem Webinar der Plattform 350.org über die strategische Rolle von Klimaklagen diskutiert.
This pipeline has a potential to impact a significant amount of people, both in Uganda and Tanzania. Some of the potential risks would be the oil spills.
Zu den potenziellen Risiken gehören Ölverschmutzungen, die Auswirkungen des Klimawandels durch CO2-Emissionen, die damit verbundenen sozialen und wirtschaftlichen Rechte, der Zugang zu Nahrungsmitteln, Land- und Wasserressourcen. Es gibt also potenziell erhebliche Auswirkungen auf die Gemeinden, die entlang der Pipeline oder in ihrem Einzugsgebiet leben.
Das sagt Lucien Limacher. Er ist Leiter des Programms Rechtsstreitigkeiten bei der afrikanischen Organisation Natural Justice. Natural Justice ist eine von vier NGOs, die gegen den Bau der Rohölpipeline in Uganda und Tansania klagen, vor dem ostafrikanischen Gerichtshof.
Es gibt also potenziell erhebliche Auswirkungen auf die Gemeinden, die entlang der Pipeline oder in ihrem Einzugsgebiet leben.
Dieses Projekt wird Auswirkungen auf die Sozialgerechtigkeit und die Menschenrechte haben,
erklärt Baraka Lenga, ein tansanischer Umweltjournalist, in einem Podcast mit der African Climate Alliance.
Im Rahmen des Baus der Pipeline werden Menschen von ihrem Land vertrieben, auf dem sie bisher vor ihrer Existenz Ackerbau betrieben haben. Das ist das Land, auf dem sie bisher gelebt haben, und von 2018 bis 2022 wurden diese Menschen nicht vor ihrem Land entschädigt.
Baraka Lenga hat vor 2 Jahren zusammen mit Amis de la Terre, also den Naturfreunden aus Frankreich, in den tansanischen Gemeinden recherchiert, die von dem Bau der ostafrikanischen Rohölpipeline betroffen sind oder sein werden. Dort wird die Pipeline über 900 Kilometer verlaufen, bis in den Seehafen von Tanga. Die so entstandene Studie, A Disaster in the Making, fasst die Rechercheergebnisse zusammen. Die Studie war neben zahlreichen weiteren Anlass für eine Klage gegen den Energieriesen Total Energies in Frankreich. 2022 haben ugandische und französische Akteure das Energieunternehmen wegen Verstoßes gegen das französische Gesetz über die Sorgfaltspflicht verklagt. Übrigens, das genannte Gesetz verpflichtet einen Konzern, seine Tochtergesellschaften und Subunternehmen, Menschenrechtsverletzungen sowie Umweltschäden überall dort zu verhindern, wo das Unternehmen tätig ist.
Donc concrètement, ça passe à la fois par un volet préventif, donc elles doivent mettre en place.
Konkret geht es um Prävention. Man muss einen Sorgfaltsplan aufstellen, der eine Risikokartierung, Bewertungsverfahren und Maßnahmen zur Minderung der Risiken umfasst, die durch die Aktivitäten des Unternehmens entstehen.
Camille Grandperrin von der Rechtsabteilung bei Amis de la Terre sieht in dem Gesetz zur Sorgfaltspflicht eine Chance, gegen Total Energies vorzugehen.
Wenn sie dies nicht tun oder in Verzug geraten, können sie vor Gericht geladen werden, um diesen Plan aufzustellen und umzusetzen.
Im Februar 2023 wies das Gericht die Klage aus verfahrenstechnischen Gründen ab. Doch die Klägerinnen planen weiter rechtliche Schritte gegen Total Energies. In Europa und in den USA sind Klimaklagen ein stark wachsender und strategisch wichtiger Hebel, um gegen die Fossilindustrie vorzugehen. Nicht so auf dem afrikanischen Kontinent.
Afrika ist der Kontinent, auf dem die wenigsten Rechtsstreitigkeiten gegen Regierungen oder Unternehmen angestrebt wurden. Dennoch gab es auch hier in den letzten 8 oder 9 Jahren eine deutliche Zunahme von Klima- und Umweltklagen.
In 2017
waren es gerade einmal 2, eine in Nigeria, eine in Südafrika. Laut dem Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen sind 2022 weltweit nahezu 2200 Klimaklagen verhandelt worden. Knapp ein Fünftel der Prozesse wurde in einkommensschwachen Ländern im globalen Süden geführt.
Insgesamt haben wir 4 Fälle in Nigeria, 2 Fälle im Senegal, 9 Fälle in Südafrika, einen Fall in Namibia, 2 Fälle in Botswana, 4 Fälle in Ostafrika, 2 Fälle in Kenia, 6 Fälle in Tansania, 2 Fälle in Uganda, 2 Fälle in Madagaskar. Und natürlich, was nicht viele wissen, haben wir den Fall Stop ECOP vor dem Ostafrikanischen Gerichtshof. Aber es gibt noch einen weiteren Fall, der von einer anderen Anwaltskanzlei geführt wird, die nun ebenfalls beschlossen hat, Total Energies vor dem Ostafrikanischen Gerichtshof aus verschiedenen Gründen anzufechten. Wir haben also tatsächlich 2 Fälle vor dem East African Court of Justice.
Wie groß ungefähr ist der Anteil der afrikanischen Länder an den global geführten Klima- und Umweltklagen?
We're looking at roughly 2.5 of all types of
2,5% aller Klimaprozesse werden auf dem afrikanischen Kontinent geführt.
Obviously that number needs to increase quite drastically.
Diese Zahl muss also ganz offensichtlich drastisch erhöht werden.
Eine Klage mit Beweisen sowie Zeugenaussagen zu führen, bedeutet eine enorme Kraftanstrengung. Das eigentlich gut aufgestellte Strategic Litigation Center in Tansania teilte dem Südnordfunk auf Anfrage mit: Aktuell müsse es seine Kräfte bündeln und alle Energie in die inhaltliche Vorbereitung des Rechtsstreits gegen die Betreiber der ostafrikanischen Rohölpipeline stecken. Die Menschen- und Öffentlichkeitsarbeit müsse so lange ruhen. Afyego, eine ugandische Organisation und Mitklägerin, erläutert:
In the ECOP case, we have around 50 witnesses who signed the documents.
Im Fall der ostafrikanischen Rohölpipeline haben wir etwa 50 ZeugInnen, die Dokumente unterschrieben haben. Das heißt, ihre Namen sind der Regierung bekannt. Und uns ist es schwer gefallen, alle diese ZeugInnen zu schützen.
So, even when you file these cases, the real challenges remain.
Die größten Herausforderungen bleiben also mit dem Einreichen der Klage bestehen, denn die Regierung und die Unternehmen arbeiten hart daran, dass niemand redet. Sie tun viel, um sicherzustellen, dass sie uns zum Schweigen bringen können.
Angesichts der 400 bis 600 anstehenden Fossilprojekte auf dem afrikanischen Kontinent können Umwelt- und Menschenrechtsinitiativen sicher nicht alleine über den Prozessweg das Klima retten.
Wir müssen also anders darüber nachdenken, wie wir bei Rechtsprozessen strategisch vorgehen können. Auf dem afrikanischen Kontinent entsteht da eine neue Denkweise. Es geht hier bei Klimaklagen nicht mehr nur um die Emissionen, sondern um viele umfassendere Risikofaktoren wie den Zugang zu Nahrungsmitteln und Wasser oder Land, denn das sind die Bereiche, die am heftigsten betroffen sein werden.
Es brauche eine strategische Prozessführung, so der Rechtsexperte. Vor allem Verfassungsklagen könnten hier eine größere Wirkung entfalten. Natural Justice ist eine in ganz Afrika tätige NGO mit einem Team von Pionieranwältinnen und RechtsexpertInnen, die auf Menschenrechte und Umweltrecht spezialisiert sind.
So we really support them in defending their rights.
Wir unterstützen Gemeinden dabei, ihre Rechte zu verteidigen, ihre Rechte zu bestätigen und ihre Rechte zu profilieren. Zum Beispiel, indem wir einen Umweltrechtsbeauftragten vermitteln oder durch Workshops, Schulungen, Broschüren oder wissenschaftliche Untersuchungen. Eine weitere Säule ist die Prozessführung. Wir versuchen, die Gemeinschaften zu unterstützen und ihnen, wenn nötig, bei rechtlichen Schritten zu helfen.
Die Klagen gegen klimaschädliche Projekte sind entsprechend breit aufgestellt.
Wir haben Fälle, in denen das Verfahren zur Erlangung von Umweltrechten angefochten wird, in denen keine zivile Beteiligung vorgesehen ist, in denen nicht die erforderlichen Dokumente zur Verfügung gestellt werden, zu denen die BürgerInnen Stellung nehmen können, oder in denen der Zeitrahmen, der den Gemeinden oder AnwältInnen eingeräumt wurde, um zu handeln und zu diesen Dokumenten Stellung zu nehmen, nicht eingehalten wird.
Schon die Überlegung, vor welchem Gerichtshof eine Klage eingereicht wird und auch Aussicht auf Erfolg hat, erfordert einiges an Wissen. Denn die Gründe für die Klagen sind sehr vielfältig.
Wir haben Klageverfahren wegen Schäden, die durch den Klimawandel verursacht werden. Wir haben Fälle, in denen das Verfahren zur Erlangung von Umweltgenehmigungen angefochten wird, solche, in denen keine Beteiligung vorgesehen ist, in denen nicht die notwendigen Dokumente zur Verfügung gestellt werden, zu denen die Menschen Stellung nehmen können, in denen der Zeitrahmen nicht eingehalten wird, der den Gemeinden oder Anwälten eingeräumt wurde, um zu handeln und diese Dokumente zu kommentieren.
Or lawyers enough time to actually comment on those documents. Decision to grant fossil fuel energy licenses, decisions to expand from a policy perspective.
Es geht um die Erteilung von Lizenzen für fossile Brennstoffe. Es geht um die Entwicklung von Infrastrukturen, die entweder fossile Brennstoffe fördern, und natürlich um die Anfechtung der Kompensationen für die faktischen Auswirkungen.
Das ist nur ein Teil der langen Aufzählung verschiedener Bereiche und Themen, gegen die mit Bezug auf das Klima geklagt wird.
Die meisten Rechtsstreitigkeiten drehen sich darum, dass kein Ordnungsgemäßes Verfahren eingehalten wurde.
Mit Klagen gegen Verwaltungsverfahren das Klima retten, das hört sich nicht gerade erfolgsversprechend an.
In the global north, there is this understanding of how we define climate litigation.
Im globalen Norden gibt es ein Missverständnis darüber, wie wir Klimaprozesse definieren. Afrika wird bei einer Erderwärmung von mehr als 2,5 Grad massiv unter den Folgen leiden. Wir müssen also anders darüber nachdenken, wie wir bei Rechtsstreitigkeiten strategisch vorgehen können.
Different way of thinking about how we can litigate strategically on climate change litigation cases in Africa. And it's going to be quite a new way of thinking.
Auf dem afrikanischen Kontinent entsteht da eine neue Denkweise. Es geht bei hiesigen Klimaklagen nicht mehr nur um die Emissionen, sondern um viel umfassendere Risikofaktoren, wie den Zugang zu Nahrungsmitteln und Wasser oder Land, denn das sind die Bereiche, die am heftigsten betroffen sein werden.
Dem Rechtsexperten Lucien Limacher von Natural Justice, der über laufende Klimaklagen auf dem afrikanischen Kontinent einen recht guten Überblick hat, ist es wichtig, noch einmal zu betonen,
viele dieser administrativen Prozesse verletzten die wichtigsten Rechte der Kommunen, die kulturellen und ökologischen Rechte, das Recht auf Nahrung, das Recht auf Wasser, das Recht auf eine Umwelt, die der Gesundheit und dem Wohlbefinden nicht schadet. Sie alle hängen mit der Tatsache zusammen, dass diese Rechte verletzt werden, weil die Regierungen sich nicht an ordnungsgemäße Verfahren gehalten haben.
Wer gegen ein Energieunternehmen oder eine Regierung klagen will, braucht Expertise und einen langen Atem. Daher schließen sich oft mehrere KlägerInnen zusammen. Im März 2023 reichten die in den USA ansässige NGO Inclusive Development International und 10 Menschenrechts- und Umweltorganisationen in Uganda und Tansania bei der US-Regierung eine Beschwerde ein. Die Klageschrift behauptet, der in New York ansässige Energieriese Marsh habe gegen internationale Richtlinien für verantwortungsvolle Geschäftspraktiken verstoßen. Und zwar, indem er als Versicherungsmakler für die umstrittene East African Crude Oil Pipeline fungierte. 10 Personen haben die Beschwerde bei der Nationalen Kontaktstelle der USA für die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingereicht. Diese 10 Personen bleiben aus Angst vor Repressalien anonym. Die Nationale Kontaktstelle ist ein Büro innerhalb des US-Außenministeriums. Es ist mit der Bearbeitung von Vorwürfen gegen amerikanische Unternehmen beauftragt. In der Beschwerde heißt es, Marsh habe es versäumt, die menschenrechtlichen und ökologischen Folgen des Projektes zu prüfen, bevor es sich daran beteiligt hat. Besonders wertvoll sind Klagen dann, wenn sie gewonnen werden und wenn sie über den Einzelfall hinaus eine Wirkung haben und die konkrete Praxis anderer Akteure mit beeinflussen. Vor ein paar Jahren konnte eine deutlich kleinere Kampagne als Stop ECOP den Abbau der in Kenia liegenden Kohlevorkommen stoppen. Erfolgreich war am Ende eine Klage gegen den geplanten Bau gegen das 1500 Megawatt Kohlekraftwerk. Geführt hatte die Klage eine Initiative namens Decolonize Kenya, gemeinsam mit der lokalen Initiative Save Lamu. Das ermutigt KlimaaktivistInnen in Ostafrika, die Zukunft in ihren Ländern mitgestalten zu können. Im Juni 2019 stoppte das Nationale Umwelttribunal in Kenia in einem wirklich bahnbrechenden Urteil den Bau des ersten geplanten kenianischen Kohlekraftwerks wegen der damit verbundenen Verstöße gegen internationale Abkommen. Die Klage gegen die ostafrikanische Rohölpipeline vor dem Ostafrikanischen Gerichtshof wurde bereits 2020 eingereicht. Eingereicht haben die Klage 4 ostafrikanische zivilgesellschaftliche Organisationen, darunter Afyego, Natural Justice und das tansanische Strategic Litigation Center.
Im Jahr 2020 hatten wir bereits die meisten unserer Möglichkeiten ausgeschöpft und der Regierung mitgeteilt, dass das Projekt nicht durchführbar ist. Es sind über 100.000 Menschen betroffen. Die Flüsse und Seen werden in Mitleidenschaft gezogen. Und es gab keine klaren Pläne zur Schadensbegrenzung.
Dickens Kamugisha von Afyego erläutert in einem Webinar der Organisation 350 Grad, warum sich die Organisation dazu entschieden haben, den Rechtsweg einzuschlagen.
Wir haben mit WissenschaftlerInnen aus den USA gearbeitet und die Emissionen der Pipeline berechnet, einschließlich derer aus dem Betrieb der Bohrtürme in Tilenga und Kingfisher. Nun hatten wir 2020 hier in Uganda bereits 6 Klagen vor Gericht eingereicht, vor dem obersten Gerichtshof und so die sozialen und ökologischen Implikationen für das vorgeschlagene Gebiet, durch das die Pipeline verlaufen soll, sowie für die Fördergebiete Tilenga und Kingfisher.
So all those cases even fired in 2014 by 2020 had not been heard and up to now they are not heard.
All diese Klagen wurden bis heute nicht einmal angehört. Das haben wir mit KollegInnen in Frankreich und Ostafrika besprochen und wir hoffen, dass die Fälle außerhalb Uganda eine größere Chance haben.
Nach einer ersten Abweisung hat die Berufungsabteilung des Ostafrikanischen Gerichtshofs Anfang des Jahres die Klägerinnen aufgefordert, bis zum 22. März schriftliche Stellungnahmen einzureichen. Bis Ende April durften die Angeklagten darauf schriftlich reagieren. Erst dann wird entschieden, ob die Klage angenommen und das Gericht für zuständig erklärt wird. Die zivilen KlägerInnen sehen Rechtsgrundsätze von staatlicher Seite verletzt, unter anderem die im Vertrag der Ostafrikanischen Gemeinschaft verankerten Umwelt- und Menschenrechtsstandards zum Wohle heutiger und künftiger Generationen sowie die Einhaltung internationaler Verträge. Noch immer warten also die 4 KlägerInnen, ob die Klage gegen die ICORP überhaupt angenommen wird. Doch für beide Menschenrechtsverteidiger, Dickens Kamugisha von Afyego in Uganda und Lucien Limacher in Südafrika, ist der Weg der Klimaklage nicht das einzige Mittel in ihrem Kampf gegen die Folgen der Fossilindustrie.
Wir wissen, dass eine Klage nur ein Aspekt unserer Kampagne ist. Wir verfolgen viele andere in der Öffentlichkeitsarbeit mit Medien, der Zusammenarbeit mit anderen internationalen Organisationen, sogar um Kampagnen in den Heimatländern der Unternehmen zu führen. Wir haben WissenschaftlerInnen, die mit Beweisen zeigen, dass dieses Projekt unangemessen ist. Nur viele der Anwälte, mit denen wir zusammenarbeiten, wertschätzen die wissenschaftlichen Fakten manchmal nicht. Das bedeutet, dass man Leute braucht, die sehr erfahren sind und die diese Informationen gut analysieren können.
So Dickens Kamugisha. Und Lucien Limacher meint,
be that as it may, whether we win or lose, people stand up and notice that. So it has a huge impact.
Es geht nicht allein um Sieg oder Niederlage vor dem Gericht. Wir begleiten unsere Klagen mit Advocacy-Arbeit und Kampagnen zur Energiegerechtigkeit. Wir dürfen Rechtsstreitigkeiten nicht als ein Instrument sehen, bei dem es ausschließlich um Gewinnen oder Verlieren geht. Unabhängig vom Ausgang nimmt die Öffentlichkeit das Problem zur Kenntnis und begehrt auf.
People stand up and notice that.
Das war ein Beitrag von Martina Backes über die Klage am Ostafrikanischen Gerichtshof bezüglich ICOP und auch über weitere Klimaklagen. Das war auch schon wieder der Süd-Nordfunk im Juni zu Wasserkämpfen und Klimaklagen und vielen weiteren Themen. Die Sendung wurde finanziert von der Stiftung für Zusammenarbeit und Entwicklung Baden-Württemberg und Engagement Global vom BMZ.
Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss!